30x Friends,
der Social Media Podcast von Steffi und Karin.
Aber oftmals ist es eben vielleicht das Video, was wirklich in der Produktion 2 Minuten gedauert hat, was einfach viel, viel besser funktioniert. Mhm. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man seine innere Prestige oder sein inneres Glauben an einen ästhetischen Wert von einem Content oder was es auch immer sein mag, den man da mit vor sich herträgt, dass man den einfach oftmals wirklich beiseite legen muss und einfach schauen muss, okay, kann auch sein, es gefällt mir gerade null, aber es funktioniert gut oder die Leute mögen das und wollen das einfach sehen. Und YouTube ist absolut mein Social Media Number One. Ich liebe auch TikTok, also das hat bei mir auch einen festen Platz in meinem Herzen. Ich bin gerne immer der das mal hier und da alles ausprobiert. Und ich meine, wenn man damit arbeitet und das nicht selber macht, das ist immer eine gute Sache, das einfach mal selber in der Hand gehabt zu haben und zu schauen, wie es funktioniert.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen 30x Friends Podcast-Folge. Heute haben wir Hans Neubert zu Gast. Hans arbeitet bei L'Oreal und ich freue mich riesig darauf. Hans hat damals tatsächlich mal eine Wildcard zu unserem 30x Friends Roundtable bekommen und ist dadurch auch festes Mitglied bei 30x Friends geworden. Also wenn ihr auch mal irgendwann vielleicht dabei sein wollt bei einem Roundtable, schreibt uns mal an, Karim und mich auf LinkedIn und vielleicht können wir ja da was machen. Aber jetzt erstmal zu dir, Hans. Hallo erstmal.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Hans, du bist Social Media Coordinator bei L'Oreal und arbeitest da für Maybelline. Und du hast vorher auch schon Praktika gemacht bei Douglas und bei Louis Vuitton. Hashtag classy, finde ich geil. Darüber erfahren wir heute noch mehr. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit dir. Und damit gebe ich mal rüber zu meinem Co-Host. Hallo, Karim.
Moin, moin. Ich bin auch am Start. Wie geht's euch? Alles gut?
Sehr gut.
Dir auch, Hans?
Sehr, sehr gut. Na klar doch.
Nice. Ja, lass uns doch direkt einsteigen. Erzähl doch erstmal vielleicht für unsere Zuhörerinnen, wie du zu L'Oreal gekommen bist und was du da gerade machst.
Genau, also ich habe meine Wurzeln eigentlich in der Wirtschaftspsychologie und habe dann in meinem Studium und auch schon davor ganz viel gemacht. War früher mal ganz klassisch, wie man das kennt, bei Douglas auf der Fläche. Und dann bin ich irgendwann von Agenturen in so eine Social-Media-Spirale gerutscht, möchte ich es mal nennen. Und habe dann dort irgendwie Feuer gefangen und war dann schon mal bei L'Oreal für It Cosmetics, später für Kiehl's, war zwischendurch noch bei Douglas und eben auch bei Louis Vuitton. Und ja, dann bin ich irgendwann wieder zurück nach Hause quasi bei L'Oreal gelandet und bin jetzt seit knapp einem Jahr Social Media Coordinator für Maybelline und verantworte da alle Channels für den deutschen und österreichischen Markt. Ganz genau.
Sehr, sehr cool. Ich merke jetzt auch schon, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen merken jetzt natürlich auch, dass du schon einige Stationen abgeklappert hast. Das finde ich echt sehr spannend. Und du warst ja auch damals, wie Steffi schon sagte, in unserem Roundtable, da hast du einen Vortrag gehalten, was ich sehr spannend fand. Und kannst du dann vielleicht auch nochmal sagen, welche Cases ihr damals bei Social Media gemacht hattet, also die du dort vorgestellt hattest im Roundtable?
Ja, also uns beschäftigt nach wie vor natürlich, ich glaube, jeder, der irgendwas mit Social Media zu tun hat, den beschäftigt nach wie vor das Thema Social Commerce und vor allem auch Live-Shopping. Und wir hatten damals schon ein paar Tests gemacht und das war für uns super lehrreich und super erfolgreich. Natürlich konnten wir auch im Netzwerk keine Zahlen von L'Oreal teilen, das ist natürlich klar. Mhm. Aber ein paar Learnings und vielleicht ein paar coole Sachen auch aus persönlicher Sicht, wie man das ganze Thema sieht und beleuchten kann, kann man ja immer teilen. Und das war ein sehr, sehr schöner Austausch und für mich auch super lehrreich, da von euch die Learnings kennenzulernen. Und auch, wir haben ja super abwechslungsreiche Mitglieder im gesamten Netzwerk und das war wirklich eine super Gelegenheit.
Ja, ist echt cool. Also ich muss auch sagen, jedes Mal lernt man wieder von Neuem und genau diese unterschiedlichen, diversen Cases. Ich glaube, das bringt uns alle auch weiter.
Ja, absolut. Also ihr habt da bei der Auswahl der Roundtable-Mitglieder und Mitgliederinnen eine wirklich mega Auswahl getroffen. Das Kompliment an euch, ihr macht das immer wirklich super.
Danke.
Und das ist wirklich immer super Themen, super abwechslungsreich und ich freue mich jedes Mal auf unseren gemeinsamen Termin.
Sehr, sehr schön zu hören. Und das Schöne, was uns ja auch verbindet thematisch, ist ja Social Media. Und da würde mich ja mal interessieren, was liebst du denn jetzt an Social Media, egal ob privat oder beruflich? Was fasziniert dich da so?
Ich sage immer, ich bin damit ja aufgewachsen. Und das ist tatsächlich so. Also ich bin schon Gen Z, man mag es kaum glauben. Aber ja, also ich habe schon, seit ich 14 war, bin ich auf Beauty-YouTube versackt und bin bis heute da nicht davon weggekommen. Also ich würde sagen, YouTube ist bis heute noch mein absolutes Hauptmedium. Ich liebe auch TikTok. Ich habe unfassbare Screen Times. Es ist manchmal wirklich ein Fremdscham-Moment.
Mehr als 4 Stunden?
Aber wie viel?
Mehr als 4 Stunden am Tag?
Ja, auf jeden
Bei
Fall.
TikTok
Also
alleine?
auf.
Krass. Ja, das ist gut.
Nee, also bei TikTok bin ich ja so drei bis vier auf jeden Fall. Und bei YouTube ist es viel, viel höher, weil ich auch während ich arbeite und einfach Mails mache und mich in so meinen Tunnel einfinden muss, manchmal, wenn man so an Projekten arbeitet, dann habe ich immer YouTube nebenbei laufen. Also da ist meine Screentime wesentlich höher. Da habe ich in der Woche bestimmt 30, 40 Stunden.
Krass, das ist nicht schlecht.
Und ja, und ich liebe auch Podcasts. Also ich bin da wirklich, ja, ein social omnipräsenter Mensch und bin irgendwie überall unterwegs und fühle mich
Wahnsinn.
daher sehr, sehr zu Hause und kriege immer gefühlt alle Trends als erster mit. Und ja, das ist so ein bisschen die Leidenschaft rührt quasi aus dem, wie ich einfach nur lebe täglich. Von daher ist das Teil meines Lebens und auch meines Jobs geworden.
Da hast du auf jeden Fall was mit uns gemeinsam, Hans.
Ja.
Karim und ich sagen auch immer, YouTube ist eigentlich unser liebstes Social Network. Und ich kann nicht verstehen, wenn Leute YouTube in Frage stellen, ob das überhaupt ein Social Network ist. Also ich finde, da ist so viel auch los in den Kommentaren und keine Ahnung, für mich ist das Social Media
Mit den
pur.
Shorts jetzt auch und
Voll.
so weiter und so fort, ne?
Ja, mit Abstand. Also für mich auch, YouTube ist absolut mein Social Media Number One. Ich liebe auch TikTok, also das hat bei mir auch einen festen Platz in meinem Herzen und auch natürlich sind wir alle auch auf Instagram und dem ganzen Rest, aber ja, YouTube ist auf jeden Fall mein Starting Point gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, früher auch Snapchat. Das war auch so ein Riesending, wo ich jeden Tag aktiv war, mittlerweile nicht mehr ganz so. Mit YouTube und Snapchat hat alles angefangen.
Also ich glaube, die 30 Stunden die Woche bei YouTube kann ich übrigens auch mit knacken. Also ich glaube, das schaffe ich auch an guten Tagen. Und bei TikTok habe ich aber gelernt für mich, dadurch, dass ich es das beruflich so viel mache, also auch vor der Kamera, ne, dass ich dann wirklich privat jetzt auch wirklich die Stunden runter reguliere. Aber ich mag TikTok auch sehr gerne und natürlich darf man Instagram auch nicht vergessen.
3 Stunden die Woche oder meinst du 3 Stunden am
Naja, er hat
Tag?
gesagt 30
Ach,
Stunden in der
30.
Woche bei YouTube und das schaffe ich auch,
Und für den TikTok-Split, da kann ich dir
ja.
einen ganz guten Tipp geben. Ich habe zwei Accounts. Ne, drei eigentlich. Also man hat ja noch immer den von Arbeit, also in meinem Fall von Mabel in Deutschland. Aber ich habe auch so noch zwei Accounts. Der eine ist mein, ich sage immer, mein Stalking-Account. Da folgt man natürlich allen Influencern und etc., die für mich branchenrelevant sind. Und auf der anderen Seite habe ich dann noch einen anderen Account, also meinen privaten. Und da merkt man tatsächlich, dass mein Algorithmus auch komplett anders ist zu dem beruflichen. Also, weil man eben einfach ganz anderen Leuten folgt und ganz anderen Content konsumiert. Und ja, das ist so ein kleiner Tipp, wie man sich so ein bisschen aus der Arbeitsbubble manchmal rausholen kann.
Ja, ist aber bei TikTok auch ganz speziell, wie du schon sagst. Die For You-Page wird ja danach reguliert oder gesteuert, was du natürlich viel guckst. Aber sag mal, du konsumierst also viel TikTok und YouTube und auch früher Snapchat. Aber bist du dann auch irgendwo primär als Publisher unterwegs? Also auf LinkedIn habe ich das eine oder andere Mal wahrgenommen, auf Instagram auch. Aber gibt es da so ein, zwei Plattformen, wo du sagst, da bin ich nicht der Konsument, sondern der Publisher?
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich mir von euch eine Riesenscheibe abschneiden. Ihr seid ja bei LinkedIn die absoluten Pros im Publishen und ihr habt immer so coolen Content. Also da muss ich mir noch eine Riesenscheibe abschneiden. Ich bin tatsächlich hier, ich sage immer, ich bin hier und da und überall mal unterwegs. Also ich probiere alles immer mal aus. Als es damals hieß auf Arbeit, ja, Skincare, TikTok ist jetzt viral. Und müssen wir unbedingt nutzen. Dann habe ich das ausprobiert und habe ein Video gemacht. Das hat auch direkt 70.000 Views bekommen.
Nice.
Das hat funktioniert.
Hat
Aber
nicht
ich bin
gereicht, dass du
gerne
dran
immer.
bleibst, oder wie?
Nee, ich bin gerne immer der, der das mal hier und da alles ausprobiert. Und ich meine, wenn man damit arbeitet und das nicht selber macht, das ist immer eine gute Sache, das einfach mal selber in der Hand gehabt zu haben und zu schauen, wie es funktioniert. Und ja, deshalb probiere ich alles immer aus hier und da, aber ich habe keinen eigenen Publishing-Plan oder sonst was und fokussiere mich da auch auf keine Plattform. Da ja, bin ich ab und zu tief in den E-Mails, aber da kann ich mir auf jeden Fall jetzt auch gerade für 22 noch eine große Scheibe von euch abschneiden.
Wir werden auf jeden Fall eine Challenge durchführen. Ich glaube, wenn jetzt LinkedIn Audio auch kommt, vielleicht können wir da nochmal gucken, dass wir irgendwie mal eine gemeinsame Session machen. Das wäre nochmal ganz cool. Ne? Live-Podcast ja, quasi, ne? Dann hätte ich auch richtig Bock zu. Also das sollten wir uns mal schön in den Kalender tragen.
Ja, Clubhouse habe ich damals auch geliebt. Von daher, ich bin mal gespannt, wie das Feature bei LinkedIn so laufen wird. Mhm.
Aber ich kann mich dich auch total gut als Creator vorstellen, Hans, muss ich echt so sagen. Ich sehe dich eigentlich in YouTube-Videos.
Das ist ganz witzig, dass du das sagst. Wir haben jetzt letztes Mal darüber gequatscht, weil wir ja auch sehr viel im Team mit Influencern arbeiten, logischerweise, und Influencerinnen. Mhm. Und dabei ist auch rausgekommen, dass es das, was ich mir selber vorstellen könnte, ist wirklich so Vlogs zu machen auf YouTube oder so. Und ja. Mal schauen, vielleicht ist das irgendwas für 2022, wo man sich mal...
Cool. Vielleicht treffen wir uns ja zufällig auf YouTube als Creator.
Genau. Ja, klar. Let's do it.
Ist auch echt
ein Gedanke. Challengen uns gegenseitig.
Ja. Genau, ist echt ein Gedanke, der uns auch total oft beschäftigt. Witzig. Okay, dann lass uns jetzt nochmal tiefer in Social Media einsteigen, würde ich sagen. Wir hatten ja unsere 30x Friends Mitglieder Ende letzten Jahres gefragt nach ihren Thesen. Was wird so in diesem Jahr in Social Media so an Relevanz gewinnen? Was sind die Trends? Und du hast dich da ja auch beteiligt und da hast du drei Thesen in den Raum geschmissen. So einmal Social Commerce, dann das Thema hier Vertical Videos oder Short Videos und User Generated Content. Und da würde ich jetzt gerne mal anfangen mit dem Thema Social Commerce, Hans. Was versteht man eigentlich darunter?
Also Social Commerce, würde ich sagen, aus meiner Perspektive, ist erstmal alles, was darunter fällt, dass man in Social Media direkt shoppen kann, beziehungsweise auf der Unternehmensseite Umsatz generieren kann. Oder auch die Plattform Umsatz generiert. Das darf man ja auch nie vergessen. Mhm. Oder eben auch der Creator. Wir sehen ja jetzt... Instagram will auch bezahlte Inhalte für Creator anbieten. Also das ist auch eine Form von Social Commerce und darf man dann in dem Falle auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber generell sind das natürlich alle Formate, die irgendwie in irgendeiner Form shoppbar sind und somit mit Produkten und Dienstleistungen verknüpft sind.
Genau. Und was würdest du sagen, ist so der große Unterschied E-Commerce? Das hat man ja jetzt schon lange Zeit gehört. Was würdest du sagen, wo ist da die Trennlinie?
Ja, im E-Commerce ist ja meistens so, dass da Shopping first ist. Also wenn wir uns alle bei den großen Playern online umschauen, dann geht man auf die Seite, sucht nach einem Produkt und shoppt dann. Und beim Social Commerce ist es dann ja wohl eher so, dass es von der Social Media Warte ausgeht. Das bedeutet, du scrollst durch Social Media, entdeckst durch Zufall einen Rock, eine Creme, eine Wimperntusche, die dir gefällt und hast dann die direkte Möglichkeit, diese zu shoppen oder diese in deinen Warenkorb zu legen. Und Content First ist, glaube ich, der neue Approach, der da neu dazukommt oder der diesen Social First Ansatz eben bestärkt.
Aber ist es dann, also ich kenne das ja von Instagram zum Beispiel, dass du dann direkt in der App shoppen könntest. Also ich weiß noch, wo wir es vor 2 Jahren oder so mal in den USA pilotiert hatten, glaube ich. Also welche Plattformen können das denn in dieser Form eigentlich? Also du kannst natürlich bei TikTok und überall Livestreams machen, wo du quasi Produkte mit vermarktest und sowas. Aber so die klassische Funktion, wo ist sie dir auch über den Weg gelaufen, dass du da direkt shoppen kannst?
Ja, da sprichst du einen ganz guten Punkt an. In Deutschland kann das noch gar keine
Plattform. Ja eben, in Deutschland, das war nur USA, ja, glaube ich, damals, ne?
Genau, das ist ja genau der Punkt. Ja, wie das zum Beispiel in Asien ist, da hat man schon ganz, ganz viele Plattformen, wo das geht. Da haben auch Anbieter wie Alibaba, was ja so ein bisschen mit dem Amazon vergleichbar ist, haben da eigene Livestreams und Funktionen, die einem Social-Media-Kosmos ähneln. Also da sind wir noch lange von entfernt, aber wir wissen ja auch, dass die Plattformen bei uns hier in Deutschland kommen werden. Und da eben das auch mit Abstand noch etablierter werden wird. Und jetzt gibt es halt schon über ein paar Umwege trotzdem Möglichkeiten, wie man Social Commerce ganz gut betreiben kann. Aber ich gebe dir absolut recht, das wird nochmal ganz, ganz speziell und in einer Riesenwelle ankommen, wenn diese Funktionen auch hier in Europa angekommen sind.
Ich bin so gespannt darauf. Also
ja, Wahnsinn.
Das Targeting auf jeden Fall funktioniert jetzt schon richtig gut, wenn ich so sehe, was mir so für Produkte vorgeschlagen werden bei Instagram. Es trifft oft den Nagel auf den Kopf. Also ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Man kann ja eigentlich dann sagen, dass Social-Media-Plattformen mehr oder weniger zu Retailern werden. Wie hat sich denn jetzt L'Oréal da auch aufgestellt? Also wie bereitet ihr euch dann vor?
Also wenn ich aus der persönlichen Warte bei uns spreche, ist es natürlich so, dass wir vieles in Test-and-Learn-Approaches machen und da neue Formate natürlich immer ausprobieren und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und dann uns eben so auf die Welle, die da kommen mag, schon vorbereiten, aber auch schon natürlich gute Cases haben, die auch für uns natürlich schon einen Mehrwert geboten haben.
Ja, absolut. Und du hast ja eben das Thema Live-Shopping auch schon angesprochen. Kennst du da irgendwelche Best Cases, vielleicht von euch oder von anderen, wo du gesehen hast, ey, die haben das schon richtig gut gemacht?
Also von L'Oréal kennen wir den Case doch.
Ja, die ZuhörerInnen aber noch nicht.
Genau, also natürlich sage ich immer gerne Maybelline. Also wir haben schon verschiedene Lives gemacht mit beispielsweise Lena Gerke oder Romina Palm oder ganz, 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 ganz vielen anderen Gesichtern. Lisa Marie Schiffner fällt mir jetzt noch ein. Also vielen großen Influencerinnen, mit denen wir da schon zusammengearbeitet haben. Wir haben aber auch in Deutschland gerade super Pioniere, was das angeht. Ich finde immer ganz, ganz großartig Pure Lay, die Schmuck machen. Die machen das super. Also die haben riesen Live-Communities. Ich habe jetzt auch gesehen, die machen mit ihren Girls, die quasi in den Lives stehen, mittlerweile schon Meet and Greets, weil sich da ganze Communities gebildet haben, die quasi die Lives gucken und dann die Leute hinter der Kamera und vor der Kamera auch einfach mal selbst kennenlernen wollen. Also da haben sich schon große, große Communities gebildet. Die machen das sowohl auf Social Media als auch auf ihrer eigenen Webseite und haben da auch sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen. Und wie gesagt, dieses Community-Building, was dadurch entsteht, ist unglaublich. Und das werden wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr sehen. Und auch die klassischen Verkaufssender wie ein QVC oder ein HSE24, die machen auch schon einen sehr, sehr guten Job, ihre Formate auf die neue Ära von Social Commerce anzupassen und eben jetzt auch das, was sie ja können, und das ist ja Commerce-Content produzieren oder Verkaufs-Content zu produzieren, das auf die neuen Formate anzupassen. Also da sehen wir auf jeden Fall schon wahnsinnige Umschwünge, ja.
Mega spannend, und du hast gerade schon gesagt, Community ist ein ganz wichtiger Baustein dabei. Social Commerce heißt ja auch nicht, dass es auf Social-Media-Plattformen stattfindet, sondern auch der Social-Aspekt bedeutet, dass man eben die Communities einbindet und sie da mit teilhaben lässt, gerade bei Livestreamings. Und deswegen finde ich das auch total wichtig, sich jetzt schon die entsprechenden Communities aufzubauen mit einer guten Always-On-Kommunikation, damit halt eben diese Leute dann auch einschalten in die entsprechenden Livestreams. Wie siehst du das, Hans?
Ja, absolut. Da gibt's auch von allen Richtungen und allen Communities. Also es gibt für alles einen Markt, das wissen wir ja bei Social Media. Mhm. Ich habe jetzt auch gesehen, Obi macht jetzt Livestreams auf der Webseite, meine ich, wo eben auch die Heimworker-Community zusammenkommt und eben neue DIYs macht zu Projekten und die DIY-Kits dann direkt shoppen kann. Also es gibt, wissen wir ja alle, für alles einen Markt, und da werden sich auch auf jeden Fall die Communities finden und ganz neue Communities auch entstehen. Und egal, ob das auf Social Media stattfindet oder das Lives auf der eigenen Website sind, etc. pp., da wird einiges auf uns zukommen.
Eine der Prognosen, die du ja getroffen hattest, war ja auch User-Generated Content und dass das immer wichtiger wird. Also stimme ich dir jetzt schon mal voll und ganz zu. Was stellst du dir darunter überhaupt vor? Was verstehst du darunter?
User-Generated Content ist im Prinzip alles, was der Konsument oder die Konsumentin oder der User oder die Userin selber zu Hause macht und ins Internet stellt und dann eine Firma oder eine Marke, eine Person sagt, hey, das finde ich richtig cool, was du gemacht hast, dein Video, dein Foto, dein Beitrag, dein Text, und ich möchte das gerne teilen auf meinem Kanal als Content. Und wenn man jetzt zum Beispiel unseren Account sich anguckt von Maybelline Deutschland, dann kann man einfach mal durchscrollen und dann sieht man, dass wir uns in der letzten Zeit auch sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt haben und da auch Riesensprünge gemacht haben. Also es ist eine super Möglichkeit, kundennah zu kommunizieren und viel, viel authentischer zu kommunizieren und eben auch Leuten eine Stimme zu geben, die sonst keine so große Stimme hätten, und eben so eine Plattform zu bieten. Also es ist eine Wahnsinnsmöglichkeit, da ganz, ganz viel Mehrwert zu schaffen aus der Community heraus.
Ja, sehr cool. Also das ist mir bei TikTok auch ganz besonders aufgefallen, dass sie sehr viele Features anbieten, wo du quasi auch andere featuren kannst, User-Generated Content annehmen kannst, ne? Also ob das jetzt diese Fragen-Sticker sind, ob das jetzt diese quasi, wie hieß sie nochmal, diese Nachmachfunktion.
Stitchen?
Nee, nicht den Stitch. Der Stitch ist ja, wo du quasi den Inhalt von jemandem nimmst und danach machst du deinen Teil,
Ja.
wo du den geteilten Bildschirm hast.
Duett? Duett?
Ah ja, Duett. Ich guck mal, ganz
Ja.
offensichtlich, genau. Habe ich vergessen. Also ich finde viele Funktionen, wo du merkst, hey, das ist dafür eigentlich da, damit ein anderer Kanal damit interagiert und was draus macht. Und was
Ja.
wir zum Beispiel bei der Telekom gemacht haben, ist, oder was wir immer noch machen, wir nehmen zum Beispiel ganz oft Fragen, die die Leute kommentieren, die greifen wir im Extra-Video
Ja.
auf mit diesem Fragensticker zum Beispiel. Und das kommt auch
Ja,
super gut an.
das haben wir jetzt auch schon gemacht und das haben wir, ich glaube, gestern oder vorgestern auch zum ersten Mal auf Instagram gemacht, weil die haben ja jetzt auch die Funktion. Und
Ja.
generell ist es ja so, dass die Marken auch viel, viel mehr, also die Marken sage ich schon, generell ist es so, dass die Plattform viel, viel mehr Möglichkeiten anbieten, User-Generated Content auch mit einzubeziehen. Wir sehen jetzt bei Instagram, die haben eine Co-Creator-Funktion, die haben diese Kommentar-Pinning-Funktion. Also da gibt es super viel, was die Plattformen auch machen. Aber generell ist es natürlich auch so, dass super viele User im Beispiel von unserem Fall natürlich unsere Mascara verwenden, davon ein Foto machen und wir das ja eigentlich mega cool finden und dem Ganzen viel mehr Raum schenken würden. Und das können wir damit und das ist super.
Das finde ich auch total gut, auch für kleinere Brands, die vielleicht jetzt anfangen.
Ja.
Ihr habt ja in eurem Instagram-Kanal dann auch stehen, markiert @maybelline.de für Reposts und das finde ich auch eine schöne Funktion, wie du gerade gesagt hast, viele nutzen einfach eure Mascara, machen davon Fotos und die fühlen sich ja auch super geehrt, ne, wenn dann ein größerer Kanal wie eurer dann diese Fotos aufgreift und diese Leute dann in dem Sinne featured, also so dieses Wertschätzungsding, ne?
Ja, und uns geht es natürlich genauso. Es ist natürlich für uns auch super, super schön zu sehen, dass wir zeigen können, die Mascara funktioniert beispielsweise an der Person genauso gut wie an einer anderen Person, die vielleicht kurze Wimpern hat. Die andere Person hat sehr dichte Wimpern, die nächste sehr lange. Und das sieht immer gut aus. Also es ist natürlich für uns auch schön zu sehen, dass es für alle funktioniert.
Ich würde mir auch viel mehr wünschen, dass große Brands vor allem nicht mehr dieses Dropdown-Only machen. Also ich habe jetzt einen riesen Inhalt, riesige Kommunikation, Kampagne, was auch immer und mache das in meinem Sumpf, sondern auch viel, viel mehr noch, dass man genau diesen Content der User zu Userin aufgreift und geben und nehmen darstellt, weil dann interagieren die Leute auch viel lieber mit dem Kanal langfristig und mit der Marke. Und das führt dazu, dass du ja natürlich auch mehr verkaufst, eine größere Markenbindung erzielst und sowas. Also ich finde, ihr macht das schon sehr, sehr gut. Ich glaube, wir machen es auch ziemlich gut. Aber ich kenne sehr viele Unternehmen, die da gar keinen Wert drauf legen. Und ich frage mich halt manchmal, ob das daran liegt, dass man das nicht als werthaltig betrachtet oder ob man einfach denkt, ah, es reicht, wenn wir unser Ding machen. Dadurch kriegen wir den Absatz auch hin. Ich
Ja,
weiß
ich
auch nicht.
glaube, viele haben auch Angst vor unprofessioneller Qualität oder image-schadenden Content in dem Sinne. Aber die Auswahl trifft man ja selbst.
Ja,
Und
eben.
die Creator, mit denen man zusammenarbeitet oder die Creatorinnen, die man sich aussucht, die kann man sich ja selbst aussuchen oder den Content, den man featuren möchte.
Eben.
Und was du schon sagst, ist es super wichtig, an der Stelle Credit zu geben. Also bei uns ist das auf dem Kanal so, dass wir immer in der ersten Zeile dass der Caption direkt, also die man auch ohne auf Weiterklicken lesen, direkt sieht, da sofort den Namen von der Person mit drin hat, weil es einfach für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dann auch Danke zu sagen, dass du unser Produkt benutzt. Also das ist ja eine super Möglichkeit, auch da ein Spotlight zu schaffen.
Vielleicht da auch nochmal ein Tipp an die Brands, die ja oft vielleicht auch auf der Suche nach gutem Content sind oder vielleicht auch gar nicht so viele Ressourcen in ihrem Social-Team haben und nicht wissen so, boah, wie kriege ich denn jetzt hier meine ganzen Contents für Instagram oder so zusammen? Ja, setzt da doch mal auf User-Generated Content, macht für euch weniger Arbeit, ist aber ein riesen, riesen Wertschätzungsding und vor allem auch authentisch.
User-generated Content ist nicht mehr wegzudenken. Also auf jedem Content-Mix, finde ich, den man für Plattformen baut, sollte das auf jeden Fall spätestens jetzt mit diesem Podcast für alle ein Bestandteil sein. Das ist absolut eine Sache, die sich lohnt für alle Seiten.
Sehr cool. Dann lasst uns mal ein bisschen, sage ich mal, vom Content-Aspekt hingehen zum technischen Aspekt Richtung Format, also Vertical Video. Witzigerweise hast du ja auch diese Prognose unter anderem mitgegeben, Hans. Ich habe die auch gegeben, weil ich glaube sehr stark an Vertical Video. Also ich finde, das ist sogar ein Trend, der jetzt schon seit 1 bis 2 Jahren läuft. Im letzten Jahr sehr stark, aber vor allem in diesem Jahr sich, glaube ich, nochmal festsetzen wird, auch bei vielen Brands und Leuten, die da nicht dran geglaubt haben. Wir haben schon über TikTok gesprochen so ein bisschen und Instagram haben wir jetzt auch schon angeteasert. Ich glaube, ich kann die Frage schon selbst beantworten, aber bist du bei Vertical Video eher TikTok dann oder Reels? Ich glaube, ich weiß es, aber sag es trotzdem lieber nochmal.
Ich bin Team TikTok, ja, auf jeden Fall. Ich finde auch jeden Trend, den wir gerade bei Reels sehen, kommt irgendwie von TikTok. Mhm. Aber trotzdem finde ich es super spannend, dass Instagram sich auch dem Format gewidmet hat, auch wenn das im ersten Moment so ein bisschen nach Copycat aussah. Mhm. Aber ich sag mal, wir sind ja jetzt auf jeder Plattform. Auf Pinterest gibt es jetzt auch Vertical Video Pins, die super beliebt sind und super viel genutzt werden. Auch, wie gesagt, mit YouTube Shorts, das wird auf jeden Kanal Einzug erhalten, irgendeine Form von Vertical Video. Und von daher ist das nicht mehr wegzudenken, egal auf welcher Plattform man ist. Aber TikTok hat da schon, und vorher Vine, da war ich auch ein Riesenfan, hat auf jeden Fall den Weg geebnet.
Ja, und ich denke auch, dass die Brands auch einfach zum Beispiel an Plattformen wie TikTok und auch an Vertical Video natürlich nicht vorbeikommen. Also zumindest, wenn man zeitgemäße Kommunikation betreiben möchte. Was würdest du denn den Leuten mitgeben, wenn sie dich fragen, warum kommt man an TikTok aktuell nicht vorbei? Woran liegt das, wenn du jetzt irgendwie so 2, 3 Punkte nennen müsstest?
Eins auf jeden Fall, weil jeder moderne Hype zu einem Produkt, der eine jüngere Zielgruppe erreichen soll, gerade einfach auf TikTok beziehungsweise in irgendeinem Vertical-Video-Format entsteht. Und das ist einfach Fakt. Mhm. Zwei ist, dass das Format an sich eine super Möglichkeit bietet, in einem geringen Zeitraum und oder in einer geringen Aufmerksamkeitsspanne, die der User oder die Userin hat, da Education, aber auch Produkt und gleichzeitig irgendwie einen ästhetischen Anspruch, den man vielleicht hat an den Content, das rüberzubringen. Und das bieten wenige andere Plattformen in der Kompaktheit, sag ich mal. Und das ist auch der große Punkt, warum, glaube ich, das so in die Höhen geschossen ist.
Ich meine, um da anzuknüpfen direkt, also da stimme ich dir voll und ganz zu, es gibt keinen anderen Social-Kanal, den ich, oder keine andere Social-Plattform, die ich kenne oder selber konsumiert habe, wo man so viele Informationen, Animationen und Momentaufnahmen quasi in so kurzer Zeit verpacken kann. Ich meine, jetzt können wir auch über 60 Sekunden schon länger. Ich glaube, bis zu 3 Minuten geht aktuell immer noch bei TikTok, aber es war ja trotzdem wirklich, die meisten haben Videos in 15 bis 30, 45 Sekunden gemacht und wir haben es ja auch selber als Creator gemerkt, Steffi und ich bei Telekom, wie viel du da wirklich reinpacken kannst. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum das auch so erfolgreich geworden ist, weil du einfach ganz anders lernst zu konsumieren, Video anders zu konsumieren.
Absolut.
Wir wissen alle, wir haben keine Zeit und trotzdem verbringen wir alle mega viel Zeit dann auf der Plattform. Ja. Aber in der Theorie ist es so, ja, ich nehme mir jetzt nicht gern 10 Minuten oder 5 Minuten bei Facebook für ein Video oder bei Instagram vor auch ein paar Minuten bei IGTV und sowas, bevor als es das noch gab, sondern ich möchte ganz kurz und knackig das konsumieren. Und ich finde, das hat TikTok mit den schnellen Schnitten auch und sowas dazu beigetragen. Und auch mit den Trends, muss man sagen. Das finde ich auch ganz krass mit diesen Trends, dass die Leute auch wirklich gefangen bleiben. Dass das einfach ein Next Level ist.
Man muss auch mal sagen, das Thema Musik, was durch TikTok auch nochmal wahnsinnig an Importance einfach gewonnen hat. Wie wahnsinnig sind unsere Charts beeinflusst mittlerweile durch TikTok in Deutschland oder in jedem anderen Land auch? Das ist einfach ein Wahnsinn. Was auf TikTok trending ist, wird auch in den Charts erscheinen. Und du kannst durch TikTok ein wahnsinniger Künstler werden in einer Musikbranche, das ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Und die Sounds sind ja auch absolut trendprägend. Also da hat sich auch auf jeden Fall was getan. Und das darf man auch für ein Branding als Marke oder ein Branding als Creator nicht unterschätzen. Wir zum Beispiel haben auch jetzt eigene Songs produziert, die wir nutzen für unsere Reels und TikToks. Und das funktioniert super und kommt auch super an. Und das ist auch nochmal ein schönes Mittel, neues audiovisuelles Mittel, mit dem man auch spielen kann, auf jeden Fall. Was auch nochmal vorher nie so eine, ja, einfach nie so eine Wichtigkeit hatte.
Ist wirklich so. Ich habe gerade mal spontan überlegt, wo du das mit den Songs angesprochen hast. Kleine spontane Challenge an uns drei. Welche, nennt mir jeder mal bitte ein bis zwei Songs, ich fange an, die durch euch, also durch TikTok quasi für euch groß geworden sind. Ich würde anfangen mit Breaking Me von Topic zum Beispiel, ne? Kennt ja jeder, Welthit mittlerweile. Oder Friendships. Ich weiß nicht mehr, von welchem Artist das war, aber dieses, ihr wisst, was ich meine. Kennt ihr das Lied noch? Friendships?
Sing mal an.
Ach, ich bin kein
Mir
Sänger.
sagt tatsächlich gar nichts.
Ich kann das nicht. Ich glaube, wir verlinken das in die Shownotes, um den, aber vielleicht seid ihr jetzt nochmal
Ja,
dran. Nimm mir
bitte.
nochmal eins bis
Such
zwei
das mal
Titel.
raus und lass das
Ja,
kurz
ich kann nicht. Wahrscheinlich
anspielen.
aus rechtlichen Gründen will ich das jetzt hier nicht
Genau,
abspielen.
15-Sekunden-Regel.
Ja.
Also mein Song 2021 auf jeden Fall von TikTok war ja Good for You von Olivia Rodrigo.
Ah ja,
Also der ist ja auch durch alle Teile gegangen und ich glaube, den hatten wir alle irgendwann mal als Ohrwurm. Oder tatsächlich Fremdscham bitte aktiviert an dieser Stelle. Carmen Geist, Jet Set,
Oh
lief
Gott,
auch
ja,
bei
schrecklich.
TikTok. Lief das bei TikTok? So habe ich, glaube ich, komplett
Furchtbar.
verpasst den Vibe.
War ein Riesentrend, hatte ich gefühlt
Ach,
2 Wochen lang
krass.
als Ohrwurm.
Jet Set.
Kennst du das, Steffi?
Oh.
Okay, Steffi, das mit dem Singen üben wir beide nochmal.
Ja.
Ja, krass. Ja, nice. Also, Hans, kannst du singen?
Nee, gar nicht, um
Okay,
Gottes
sonst
Willen.
hätte ich jetzt
Das
gesagt, vielleicht kannst du es auch nochmal
wird
singen, aber
peinlich.
okay, nee,
Nee,
weil ich
nee.
kann es auch nicht. Also.
Also ich kann mir nie merken, wie die Songs heißen oder so, aber eins habe ich auch noch beizusteuern von Justin Bieber, Peaches. Das ging da
Ja,
auch
auf jeden
hoch
Fall.
und
Ah,
runter.
stimmt. Ja,
Ja.
sehr krass. Aber ich finde genau das ist das Coole auch, dass nicht nur die bekannten Artists, sondern auch die
Ja.
Unbekannten groß geworden sind durch TikTok. Also,
Total.
das finde ich auch echt
Also
cool.
und da auch eine Plattform bekommen haben und dann auch dadurch entdeckt werden. Also das ist ja auch ganz oft der Fall gewesen. Super
Ja.
cool.
Ist aber gleichermaßen auch für Leute oder Mitarbeiterinnen wie du oder ich oder Steffi auch schwierig gleichermaßen, weil wir ja nicht auf die klassischen Songs immer zugreifen können bei den Trends. Also ist natürlich ein Nachteil, aber gut, es gibt
Ja, aber
Schlimmeres.
dann macht man eben seine eigenen
Richtig,
Trendsongs. Das haben
richtig.
wir so ein bisschen jetzt für uns auch gemacht und haben, wie ich finde, richtig, richtig coole Songs produziert, wo sich dann eben um Mascara dreht oder einen Lippenstift oder um Kissing oder wie auch immer. Und ja, ist ganz cool und kann man auch mal ein bisschen kreativer werden. Und funktioniert tatsächlich super, weil es natürlich auch dein Produkt oder dem, was du auch immer verkaufen möchtest oder authentisch näher bringen möchtest, nochmal einen ganz anderen Charakter verleiht, weil es eben nochmal was Audio stärkeres ist. Genau.
Vielleicht für die ZuhörerInnen da draußen, wir haben jetzt so selbstverständlich gesagt, wir können ja nicht auf die Musik zugreifen. Technisch ist das natürlich irgendwo möglich und es gibt auch eine Music Library for Brands auf TikTok. Aber aus ja, Urheberrechtsgründen halten sich die meisten Firmen davon auch fern, weil das alles irgendwo eine Grauzone ist, sage ich jetzt mal so. Und wir bei der Telekom zum Beispiel halten uns da komplett raus, benutzen unsere eigene eingekaufte, lizenzierte Musik. So habe ich das bei euch auch verstanden, Hans, ne?
Ja, absolut. Ist in Deutschland, glaube ich, generell immer ein schwieriges Thema. Da sind andere Länder mit ihren TikTok-Accounts immer ein bisschen privilegierter, aber ist ja auch für einen guten Zweck. Ich meine, wir halten dadurch die Integrität von Künstlerinnen und Künstlern. Aber ja, ist einfach ein Urheberrechts-Issue und watch out, ich habe schon von sehr, sehr vielen Brands gehört, wo man so im Social Media und LinkedIn-Universum liest, die durch ihre erste TikTok-Kampagne, die zwar super funktioniert hat, aber dann im Nachhinein dadurch verklagt wurden auf irgendwelche Music Rights.
Genau das.
Also, wenn man damit Werbung macht, please watch out.
Ist so. Gut, manchmal muss man den sauren Apfel beißen, aber ich finde genau, das ist das Ding, wenn man schon sieht, wie andere Erfahrungen gemacht haben, dann bitte, liebe Leute, lernt doch daraus. Langfristig für die Reputation vielleicht nicht das Beste.
Ja, exakt.
Okay, Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt den harten Cut wieder zurück zum Influencer-Marketing hinbekomme, aber wir sprechen ja hier untereinander, unter Expertinnen, unter Freunden, aber vielleicht kannst du mal den Laien da draußen so 2, 3 Tipps mitgeben, was die Do's und Don'ts bei Influencer-Marketing sind im Allgemeinen.
Da 2, 3 Tipps sind immer gut und short zusammengefasst. Ich würde jetzt am liebsten meine liebe Kollegin Vanessa anrufen, weil die ist diejenige, die tatsächlich sich on a daily mit den ganzen lieben Creatorinnen und Creatoren auseinandersetzt. Ich würde aber generell sagen, auch vor allem aus einer konsumierenden Sicht, Brandfit ist das A und O, wenn der Influencer nicht zu dir passt oder das Ganze, was er tut, nicht zu dir passt oder rufschädigend sein könnte, dann ist das ein absolutes Don't. Mhm. Und ein, was ich auch noch sagen würde, schaut euch ein bisschen genauer an, was die Leute machen. Ich finde immer, es ist wahnsinnig wichtig zu sehen, okay, man scrollt einmal durch Instagram, denkt so, okay, das ist cool. Aber es gibt auch Leute, die dann auf YouTube, auf TikTok etc. ganz anderen Content machen, was ja auch cool sein kann, weil sie somit 2 Zielgruppen erschließen oder 2 völlig andere Zielgruppen abdecken können. Aber genauso kann es eben auch sein, dass sie da irgendwas machen, was vielleicht überhaupt keinen Brandfit hat oder als sie sich da anders als Persönlichkeit präsentieren, was nicht zu einer Brand oder zu einer Organisation passen könnte. Also da ist immer ein absolutes Watch-out und ein absolutes Do. Du ist ein ist der Leitsatz immer, it's a people business. Also ich finde, man ist ja auch mit seinen sonstigen Partnern, mit denen man täglich arbeitet, ob das Agenturen sind, ob das Lieferantinnen sind oder was auch immer, ist man ja auch auf einer Augenhöhe und kommuniziert in einer guten Art und Weise und schafft eine gute Geschäftsbeziehung. Und genauso, finde ich, sind Influencer nicht your working horse, wie man immer sagt, oder das Abstellgleis der Beziehung, der geschäftlichen Beziehung. Und ich finde, da sollte man immer das Ganze auf Augenhöhe begegnen und immer einen guten Draht pflegen, auf jeden Fall.
Sehr cool. Ich glaube auch, ganz wichtig ist auch, dass es nachhaltig einfach irgendwo bleibt. Also ist schwierig, nicht immer möglich, aber wie oft sieht man, dass die Unternehmen von Kampagne zu Kampagne springen und neue Creator einsetzen? Ich meine, es hängt auch immer vom Thema ab, gar keine Frage. Aber es ist auch, finde ich, schön, wenn man es schafft, irgendwie über 1, 2, 3 Jahre mit gleichen Creatern zusammenzuarbeiten, weil das dann authentischer wirkt, ne? In diesem Dschungel von jeder kriegt Geld dafür, dass er ein Product Placement macht. Ist doch mal schön, wenn man das Gefühl hat, hey, die stehen wirklich mehr dazu, wenn die es über Jahre mit dem gleichen Unternehmen auch machen.
Also. Ja, und das Schöne ist ja, wir sind im Influencer-Marketing mittlerweile schon so weit, dass wir das ja schon gesehen haben, wie das nicht funktioniert, wenn man einfach an 2000 Influencern gleichzeitig den gleichen Rabattcode verschickt und sagt, ihr kauft jetzt ein. Da haben wir Beispiele gesehen, wo das überhaupt nicht funktioniert hat und dass das auf jeden Fall scheitert und nicht nachhaltig ist. Und spätestens dann kann man ja daraus lernen. Also das wird immer so sein, dass ein nicht nachhaltiges Influencer-Marketing deine Brand im schlimmsten Falle zerstört und die dann neu aufgebaut werden muss. Hint an dieser Stelle von unserer mit 30x Friends Freundin in diesem Sinne von Ann-Kathrin Schmitz. Sie hat ja einen Podcast How to Recycle a Trash Brand, was ja genau darauf beruht bei Baby Gut Business. Sehr zu empfehlen, wenn man da mal ein bisschen näher reinschauen will, warum das nicht funktioniert.
Shoutout an die liebe Anni an dieser Stelle.
Auf jeden Fall.
Genau.
Hans, du hattest ja ganz am Anfang über das Thema YouTube, hast ja gesagt, du liebst YouTube auch total und guckst da auch total viele Creators. Könntest du denn mal so 2, 3 nennen, wo du sagst, die machen das richtig gut auch, die machen auch gut die Werbung da rein, also integrieren das irgendwie nativ?
Ja, also ich bin ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke bestimmt 80% englischsprachig, super viel aus UK und USA. Von daher ist es immer lokal. Ehrlich gesagt, bin ich nicht super zu Hause. Aber eine kann ich nennen, die ich finde, die das super macht, auch gerade ist sehr branchenspezifisch, aber das ist nun mal der Content, den ich mir sowohl von Arbeit als auch in meiner Freizeit anschaue. Yamina 1404. Sehr, sehr zu empfehlen. Ich finde, die macht super Vlogs. Die Produktkooperationen, die sie hat, passen immer rein. Also da können sich auch Marken super Best Practices anschauen, wie man als Marke eine gute Kooperation machen kann, die auch authentisch rüberkommt. Also das würde ich super ans Herz legen. Und international bin ich ein großer Fan von Emma Chamberlain. Die ist auch die Global Women. Ich glaube, sie hat auf Instagram mittlerweile 15 Millionen Follower. Also die ist, ich glaube, die ist so irgendwie das Gesicht der Gen Z. Ich sehe ganz, ganz oft in Gen Z-Präsentationen, dass sie da so als Bild angeworfen wird und dann steht da Gen Z drauf. Und dann denke ich immer so, okay, sie ist jetzt irgendwie das Aushängeschild geworden, nur weil sie mit irgendwie 16, glaube ich, YouTube angefangen hat und da gevloggt hat und ja, super erfolgreich ist und das super cool macht. Aber ich muss auch sagen, ich gucke jedes Video von ihr, super zu empfehlen und hat auch super, super coole langfristige Kooperation auch mit großen Brands wie zum Beispiel Louis Vuitton und auch Skincare-Marken etc. Also da kann man sich mal anschauen, wie es wirklich funktionieren kann, wenn Brands auf die Creatorinnen auch hören. Wie möchte ich das einbinden und nicht einfach sagen, an Minute 3 oder in der
Ja,
Watchtime, in der Frequent
echt.
Watchtime binden wir jetzt mal den Rabattcode ein.
Ach ja, och, ich merke, das macht richtig Spaß, über dieses Thema auch zu quatschen.
Eine Frage muss ich noch dazwischen stellen. Hans, du hast eben deine
Ja.
Kollegin, die Vanessa, genannt. Magst du noch sagen, wie man die auf LinkedIn findet? Dann können unsere
Ja,
ZuhörerInnen da
ja,
mal
ja.
stalken.
Großartig. Vanessa Mann, absolutes, ja, ein absoluter Influencer-Dream-Manager bei uns im Maybelline-Team. Ich glaube, es gibt keine Person, die mehr Instagram-Stories guckt, die ich kenne zumindest. Also ja, großer, großer Shoutout. Vanessa Mann mit Doppel-N.
Cool. Merci. Verlinken wir in den Shownotes.
Ja, cool.
Safe. Nice, nice, nice. Mensch, Hans, ich will kommen so langsam zum Ende, aber bevor wir zum Ende dieser Podcast-Folge kommen, müssen wir jetzt mal auf die negative Schiene gehen, und zwar das Thema Shitstorms. Wir alle
Oh
hassen
ja.
es, wir alle kennen
Spannend.
es. Ja. Wie nehmt ihr es denn bei L'Oréal auf? Ich meine, vor allem, wenn ihr da jetzt Creator einsetzt, haben die wahrscheinlich auch viel mit Hate zu tun, so Schönheitsideale und sowas, was ja auch teilweise kontrovers in den sozialen Medien diskutiert wird. Wie geht ihr damit um? Wie unterstützt ihr die Influencer? Aber wie macht ihr es vielleicht auch auf euren eigenen Kanälen?
Ja, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, zu zeigen, dass man eine Haltung hat und dass man diese auch in solchen Momenten vertritt und eben nicht irgendwie immer wischiwaschi so kommuniziert, wie es der Community gerade passt, sondern dass man da auch ein Thought Leader sein kann und absolut eine Haltung als Marke hat und eben zeigen kann, das ist, wie wir denken und das ist vielleicht auch für unserer moralischen, ethischen Ansicht das Richtige, was wir getan haben oder was dafür spricht. Im Gegenzug dazu oder die andere Seite der Medaille ist, dass man natürlich auch einsehen muss, wenn man Fehler gemacht hat. Und das trifft für absolut jede Brand in diesem Universum zu. Also da haben wir schon ganz, ganz viele, viele, viele Beispiele gesehen. Und ich glaube, eben seine Standpunkte genau zu kennen als Marke ist der Key für gutes Krisenmanagement auch auf Social Media und diese dann auch eben einheitlich zu kommunizieren, dass es nicht in dem einen Kommentar das ist und in dem anderen das. Ich glaube, eine klare, einheitliche Stimme zu haben, ist Key.
Das finde ich auch total wichtig, dass man mit breiter Brust zu den Werten steht, die man sich da als Brand auch gesetzt hat und das auch vertritt. Vielleicht ein kleiner Exkurs für alle, die jetzt zuhören. Da gab es im letzten Jahr, Ende letzten Jahres zum Beispiel bei Otto war das ein Fall, da hatten die was getwittert und da hatten
Ja.
sie von MitarbeiterInnen geschrieben und man kennt die Twitter-Community
Ja.
oder die Bubble, da gab es dann auch viele, die sich darüber aufgeregt haben, dieses Gendern und ach, Diversity hängt mir zum Hals raus, so nach dem Motto und ich werde bei euch nicht mehr bestellen. Und da hat Otto sich auch ganz klar aufgestellt und gesagt, ja, musst du ja auch nicht, tschüss, so nach dem Motto.
Ja.
Und das war tagelang wirklich Riesendiskussion auf Twitter und ich fand das wirklich top, dass sie da nicht eingeknickt sind, nicht
Ja.
rumgeschwafelt haben, sondern wirklich, nee, nee, das ist aber unsere
Ja.
Haltung und so läuft's.
Und
Und
solche Leute wollen wir dann halt nicht, wenn ihr das so seht. Im
ja, auch
Umkehrschluss.
absolutes Best Practice für mich immer noch ist ja diese Initiative, initiiert vom Horizont Magazin war das, glaube ich, die Impfkampagne gemacht haben, wo sehr, 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 sehr viele Firmen ihre Logos und ihre Slogans irgendwie auf Impfen umgemünzt haben. Ich glaube, das ist auch durch alle sozialen Medien gegangen. Und da ja auch teilweise, ich weiß, ein Douglas hat mitgemacht, Durex hat mitgemacht, also ganz, ganz, Aperol Spritz hat mitgemacht, also ganz, ganz viele. Und da hat man einfach gesehen auch, dass da ja super viel Impfgegner-Shitstorm natürlich kam. Und da auch mit klarer Brust gesagt wurde, wir sehen das als richtig an und das ist, wie wir als Unternehmen denken und so wollen wir auch handeln und deshalb tragen wir hier diese Botschaft nach außen. Und das finde ich in dem Moment die einzig richtige Reaktion, die man da geben kann. Und eben auch in einem anderen Moment, wenn es vielleicht nicht so läuft und wenn man ein unglückliches Bild auswählt, was die Sachlage vielleicht nicht perfekt beschreibt, dass man dann auch zugibt, war vielleicht nicht die beste Idee oder danke, das ist ein valider Input oder wir nehmen das runter oder posten irgendwas danach, wo das klar wird, dass das nicht unser Standpunkt ist. Da klar eine Stellung zu haben und auch mal sagen zu können, sorry, aber da waren wir echt falsch.
Ja, in dem Sinne. Ich glaube auch genau, das ist der Punkt, ne, dieses Thema Haltung. Also heutzutage ist Haltung einfach so essentiell, egal ob du jetzt eine Persönlichkeit bist oder ein Unternehmen, weil ich meine, aus der eigenen Social-Media-Erfahrung der letzten Jahre alleine merke ich auch, wie oft fordern die KundInnen auch Haltung des Unternehmens, obwohl wir es gar nicht wollen, aber oft machen wir es auch proaktiv, aber wie oft wollen die das auch schon? Früher hätte man gedacht, nee, das Unternehmen hat sich jetzt da nicht politisch zu äußern. Ja, natürlich äußert sich unser Unternehmen jetzt auch nicht dazu, ob das gut ist, dass Person XY Bundeskanzler geworden ist. Ne? Mhm. Aber wir können uns dazu äußern, was wir für Rahmenbedingungen für Deutschland wollen. Bei der Telekom in Bezug auf den Glasfaserausbau, dass wir vielleicht schnellere Genehmigungsverfahren uns wünschen, weil das wichtig für die KundInnen ist, so als Beispiel. Das sind auch politische Belange und die äußern wir natürlich auch. Oder unser CEO, der Tim Höttges, der äußert sich natürlich auch zur, sag ich mal, Chancengleichheit, zur Diversity, aber sagt auch Sachen wie die Rahmenbedingungen für die großen Player wie Facebook und Co. Und das muss auch in Europa stimmen. So, das sind alles absolut. Themen, die sind sehr politisch und dazu äußert er sich. Und ich finde das auch wichtig und richtig und das macht mich auch stolz, weil es ist immer wichtig, eine Meinung zu haben. Man hat zwar nicht immer die gleiche Meinung, nicht jeder hat die richtige Meinung, aber es ist wichtig, eine Meinung zu vertreten. Und wenn ein Unternehmen sich strategisch für eine Meinung, finde ich, oder Haltung entscheidet, dann kann man das auch als Mitarbeiter in meiner Position auch guten Gewissens, finde ich, tragen. Und da muss ich auch meine Lanze brechen für die Deutsche Telekom beim Thema Diversity. Ich bin so stolz, für dieses Unternehmen auch zu arbeiten, weil wir so divers aufgestellt sind und jedem, egal woher du kommst, egal welche Nationalität, Geschlecht, Sexualität, wir geben den Leuten die Möglichkeit, bei uns zu arbeiten, wenn man unsere Werte respektiert und wenn man auch, sage ich mal, sich an die Regeln hält. So, und das finde ich wichtig und richtig.
Ja, total. Und eben das, was du gerade angesprochen hast, dass etwas, was man tut, dass das auch schon eine Haltung repräsentiert. Wenn du auf deinem Kanal natürlich nur weiße Creatorinnen zeigst und da nie jemand dabei ist, dann ist das für mich auch schon eine Haltung, weil du dich ja bewusst dafür entscheidest, die vielleicht nicht zu zeigen oder die nicht mit auf deinem Radar hast oder in deinen Influencer-Einbuchungen vielleicht People of Color eben nicht mit drin hast. Da muss noch viel, viel mehr drüber nachgedacht werden, dass eine Action, die man im Business auch macht, auch für eine Haltung steht und ganz, ganz entscheidend ist in dem, was man nach außen hin zeigt.
Ich finde auch nochmal wichtig zu betonen, du hast es eben auch schon gesagt, Hans, bezüglich Fehler eingestehen und so, dass es unserer ganzen Social-Media-Welt, auch Gesellschaft im Allgemeinen, guttun würde, wenn wir andere Meinungen versuchen mehr zu respektieren und nicht, wenn jemand kommt und eine andere Meinung einfach hat und die auch kundtut in Social Media, dass wir diese Menschen direkt auch als Hater abstempeln, ne? Und das schon als Shitstorm oder was weiß ich was so klassifizieren. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Jetzt nochmal Exkurs zu auch Erfahrungen bei der Telekom. Ja. Hier 5G-Thema. Wissen wir, dass es ganz viele auch Skeptiker gibt und die äußern natürlich ihre Bedenken und so. Und es wäre total fatal, wenn wir dann die alle als Schwurbler irgendwie abtun würden und gar nicht mehr ernst nehmen würden. Ne? Also es ist wichtig, auf die Gedanken, sofern sie denn irgendwo auch vernünftig ausgedrückt werden, da auch einzugehen.
Genau, und dass auch nicht Kritik oder Feedback Hate bedeutet. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu unterscheiden, finde ich immer. Ich finde, als Brand ist fatal, das sieht man auch, vor allem bei vielen noch unerfahrenen Startups mache ich immer die Erfahrung, dass auf den Social-Media-Kanälen in den Kommentaren alles so positiv, heile Welt, Wolke 7 erscheint. Dann denke ich mir so, ja, weil da jeder irgendwie die Reviews, die vielleicht mal nicht so gut sind, löscht. Und ich finde, wenn man sagt, der Lippenstift, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, funktioniert für mich überhaupt nicht, weil mir die Farbe nicht steht, dann ist das ja einfach nur ein Feedback und kein Hate. Also das, da muss man auch nochmal eine klare Unterscheidung treffen. Und da sagst du auch was Richtiges, dass der Ton macht die Musik, das kennen wir ja alle. Und genau, da eine große Unterscheidung zu treffen zwischen tatsächlichem Feedback und Hate ist ganz, ganz wichtig, weil ich es immer super unauthentisch finde, wenn man bei Brands nur Liebe und heile Welt sieht und eben nicht mal der Kommentar, der sagt, okay, für trockene Haut ist das tatsächlich ein bisschen schwierig.
Da habe ich auch direkt noch zwei spontane Gedanken zu. Erstens, ich glaube, dass man diesen Dialog mit der Community auch führt. Das muss erstmal auch in einem Unternehmen so wirken und auch dich irgendwie festzurren. Ne? Also das haben wir zum Beispiel auch sehr stark implementiert in den letzten Jahren. Ist aber nicht selbstverständlich, auch nicht in großen Unternehmen. Also das muss man auch sich erstmal erarbeiten. Aber wenn man es hat, wichtig, weil dann kann man auch unterscheiden, Hate, Nicht-Hate, Feedback oder wir führen Dialog bis zu einem gewissen Punkt. Und ab einem gewissen Punkt sagen wir, okay, wir kommen nicht auf einen Nenner. Sind aber nicht böse aufeinander, lieber User, Userin, ne, alles gut. Oder Leute, die wirklich nicht, sag ich mal, das zulassen, sondern auch dann ausschweifend oder beleidigend werden. Das ist natürlich eine andere Stufe dann. Ne? Aber den Dialog erstmal anzunehmen, finde ich ganz wichtig. Und der zweite Gedanke, der mir noch im Kopf schwirrt, ist halt, das war dieses alles positiv auf Social Media dann auch, ne, dass man viel hat. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt auch kein Phänomen, keine Rocket Science, aber dass es auch durch Social Media als Mechanismus kommt, weil wir diese Like-Funktion gewöhnt sind. Also wie lange wurden wir erzogen, wie lange hat es gebraucht, bis es Dislikes überhaupt gab und viele haben die wieder weggemacht. Also dass du überhaupt, du likest und likest und likest, das ist ja schon mal das erste positive Signal. Du machst die Leute groß mit Followern, das ist auch ein positives Signal. Und dann kommt natürlich noch, erstmal, wenn du Fan bist, wirklich Fan bist, dann schreibst du natürlich auch eher was Positives, weil du willst die Leute ja nicht verärgern, ne? Oder du willst ja auch, ne, dass sie dir vielleicht mal Props geben.
Ja, das fand ich jetzt super spannend, weil YouTube, weil wir alle Riesenfans von YouTube sind, war immer die einzige Plattform, die tatsächlich noch einen Dislike-Button hatte. Mhm. Und den haben die jetzt ja teilweise abgeschafft. Also der wird nur noch ganz wenigen Usern angezeigt, soweit ich das verfolgt habe. Und das fand ich super, super schade, weil das tatsächlich auch immer super konstruktiv war. Und ich fand, ein Dislike ist ja auch nicht immer Hate. Und es war ja trotzdem bei den meisten Creatoren immer super, super positiv überwiegend. Und dann, wenn es eben mal nicht so war, dann ist das auch eine Form von Feedback, die man sich angucken kann. Also ich fand das super spannend. Und ich fand auch jetzt super spannend, dass YouTube jetzt auch final irgendwann gesagt hat, zu der ganzen Sache sagen wir Tschüss, aber die hatten das noch sehr, sehr lange.
Ich glaube, ist das nicht so, dass die Creator das noch sehen können, aber es ist nur nicht öffentlich einsehbar?
Ah, spannend.
Ich glaube, so in die Richtung
ist das. Was ist das für eine, also muss man ehrlich sagen, was soll denn das eigentlich dann?
Ja, gut, also ich kann es auch ein bisschen verstehen, wir fordern alle von Plattformen, dass sie auch sich gegen Hate irgendwie aufstarken.
Lass es komplett weg.
Ne? Aber ich muss auch sagen, fully agree. Ich finde das auch so schade, dass das nicht mehr einsehbar ist, denn ich habe YouTube auch hin und wieder mal genutzt, um Tutorials zu suchen, weiß ich nicht, meine kleine Canva-Schulung oder irgend sowas in die Richtung.
Ja, klar.
Und da ist es total wichtig auch zu sehen, wie hat jetzt die Masse eigentlich dieses Tutorial bewertet, wenn da irgendwie 90% sagen, du, nee, das Tutorial ist schlecht, dann kann ich, weißt du, muss ich es mir nicht angucken, kann ich zum nächsten gehen, das finde ich auch so ein bisschen
jetzt,
schade.
Guck mal, jetzt kommen wir aber zu einem ganz spannenden Punkt, weil es gibt da ja unterschiedliche Meinungen. In jedem Unternehmen, in jeder Marketingabteilung, auch in anderen Bereichen. So, du bist eine Brand oder Privatperson, ist erstmal egal. Entweder hast du organisch super viele Klicks. Bleiben wir mal bei YouTube, ja. Du hast jetzt 1 Million Klicks bei YouTube für dein Video bekommen. So, sagen wir, du bist eine Brand und du hast ja von 900.000 Views gekauft, ja. Gerade deswegen weiß ich doch dann gar nicht, ohne Likes und Dislikes, oder zumindest sagen wir mal, wenn ich gar keine Interaktionsmöglichkeit hätte, ob die Leute es wirklich angenommen haben. Ich habe mir das dazu gekauft, es wurde den eh reingespült, der Klick. So. Also für die Brand mag das Ziel ja trotzdem erreicht sein, die Awareness irgendwo, aber die Qualität ist für dich nicht gegeben. Deswegen umso wichtiger, dass man überhaupt was hat. Okay, haben wir die Likes und Dislikes. Jetzt frage ich mich aber genau, wie Steffi sagt, okay, nur weil ich jetzt eine höhere Anzahl von Views habe, heißt es ja noch nicht, dass das Video wirklich erfolgreich ist. Sondern deswegen brauche ich ja Likes und Dislikes oder zumindest Likes, um zu sehen, okay, 50.000 davon haben es geliked, das Verhältnis ist in Ordnung. So, dann haben es aber vielleicht 30.000 Dislikes, dann muss ich schon überlegen, genau wie du sagst, bleiben wir bei dem Canva-Beispiel, dann war das vielleicht doch echt nicht so gut. Und das muss man schon sagen, deswegen müssen wir uns auch immer mehr von reinen Views lösen. So wirklich.
Ja, also, deshalb bin ich immer persönlich ein Riesenfan davon, einfach seine vergangenen Kampagnen und das, was man macht, wirklich zu quantifizieren. Also zu sehen, Marketing finde ich immer und besonders Social Media Marketing, da hat jeder eine Opinion direkt, wenn man das ist ja das Schöne auch. Man postet irgendwas und jeder hat direkt eine Meinung dazu. Das ist das finde ich das unfassbare Coole an dem Job irgendwie, dass alles, was du machst, direkt irgendwie Feedback und eine Resonanz hat. Und ob die jetzt schlecht oder gut ist, sei mal dahingestellt. Aber das ist eben genau das. Und jede Meinung ist aber auch subjektiv. Und deshalb ist super, super wichtig, dass gerade im Social Media, wo manchmal dieses Qualitative, dieses Subjektive so im Vordergrund steht, zu schauen, was hat das denn wirklich an Zahlen gebracht? Und was hat mir vielleicht einen Clickout geliefert, wo die Reviews super schlecht waren, aber trotzdem haben es die Leute gekauft. Hä? Warum ist das denn passiert? Also, was sind da die Hintergründe? Und heißt es dann vielleicht einfach, okay, das Produkt oder die Dienstleistung polarisiert? Das heißt, die einen lieben es, die anderen hassen es. Also, da ist, finde ich, immer super wichtig zu schauen, know your facts, know your numbers. Voll. Also wirklich im Nachhinein auf seine Kampagnen zurückzuschauen und zu sagen, das läuft so, das läuft nicht und das können wir daraus lernen und das müssen wir standardmäßig etablieren und das aus dem Grund nicht. Also das ist ein riesengroßes Ding. Oftmals werden so shiny Videos, shiny Fotos, irgendwas, was besonders professionell ist oder woran man lange gearbeitet hat, besonders herausgestellt und dann als erfolgsversprechend oder das neue Highlight, platziert und rezitiert oder wie auch immer. Oder vielleicht auch intern im Unternehmen. Man muss ja auch oftmals Leute von seiner Arbeit überzeugen. Das ist ja, das kennen wir alle aus dem Arbeitsalltag. Aber oftmals ist es eben vielleicht das Video, was wirklich in der Produktion 2 Minuten gedauert hat, was einfach viel, viel besser funktioniert. Mhm. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man seine innere Prestige oder sein inneres Glauben an einen ästhetischen Wert von einem Content oder was es auch immer sein mag, den man da mit vor sich herträgt, dass man den einfach oftmals wirklich beiseite legen muss und einfach schauen muss, okay, kann auch sein, es gefällt mir gerade null, aber es funktioniert gut oder die Leute mögen das und wollen das einfach sehen. Dann muss man in dem Sinne, solange das deine Werte vertritt und deine Haltung noch vertritt, die du zeigen möchtest, muss man einfach sagen, okay, funktioniert gut, cool, let's do it.
Make social social again. Und social ist nicht nur Media, sondern Social Media.
Das finde ich auch total wichtig. Auch, also Zahlen safe wichtig, aber wie du auch schon angerissen hast, oft muss man die halt auch verkaufen, vielleicht intern und so, sich diese Zahlen nicht besoffen zu reden, sondern wirklich.
Ne? Das ist ein guter Ausdruck, ja.
Ja, das sagt unser Chef öfter mal. Das finde ich total wichtig, da auch bei den Facts irgendwo zu bleiben. Aber ich glaube, zu dem ganzen KPI-Thema Performance-Marketing müssen wir nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Haben wir uns auch ganz fest vorgenommen. Wenn du uns da jemanden empfehlen magst, Hans, sind wir da gerne offen.
Jetzt auf Anhieb. Wir würden natürlich in-house so ein paar Leute für uns super machen.
Ja. Kannst du im Nachgang sonst schreiben. Genau.
Aber das lasse ich euch auf jeden Fall nochmal wissen. Ich gehe mal in meinen Instagram-Followern auf die Suche. Ich habe ein paar so Seiten, die ich tatsächlich abonniert habe, wo man öfter mal so ein paar Performance-Marketing und Programmatic-Marketing-Tipps und Tricks bekommt. Und ich glaube, da findet man ganz coole Leute. Und ist auch ein richtig cooles Thema, werde ich mir auf jeden Fall anhören. Aber es kommt als nächste Folge direkt mit ins Line-Up von euch.
Tipp top. Leute, wir sind jetzt hier schon lange dran und ich könnte echt noch weiter mit euch philosophieren. Hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich fand es war ein total spannendes Gespräch. Danke an dieser Stelle, Hans.
Danke, ja.
Danke euch nochmal für die Einladung. Es war super cool.
Wir verlinken euch so viel wie möglich in den Shownotes, was wir heute hier angesprochen haben. An dieser Stelle nochmal gesagt, vernetzt euch gerne mit dem Hans auf LinkedIn. Ihr findet ihn da ganz, ganz einfach. Link, wie gesagt, in den Shownotes drin. Auch ganz große Empfehlung für Hans' Instagram-Profil. Und folgt natürlich auch gerne Karim und mir auf LinkedIn.
Und dem Instagram-Kanal 30 Friends natürlich. Schreibt uns mal gerne Feedback, über welche Themen sollen wir noch sprechen? Habt ihr irgendwelche Wunschgäste? Wir beschränken uns natürlich erstmal auf unser Netzwerk. Aber wenn der ganz krasse Speaker oder Podcast-Gast dabei ist, dann überlegen wir uns das vielleicht nochmal, ob wir diese Person auch einladen möchten oder nicht. Und an der Stelle bleibt uns nicht viel zu sagen, außer habt einen sehr schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.